Ni hao, Benche. Was das heißt, erfahrt ihr in Episode Nummer 23 meines Podcasts. Ich habe mit Robert Bruchhardt von Mercedes-Benz gesprochen. Er arbeitet mit an Hey Mercedes, an dem Sprachassistenten von Mercedes-Benz. Und er erzählt ein bisschen aus dem Nähkästchen, warum Mercedes jetzt eigentlich einen eigenen Sprachassistenten hat, was Hey Mercedes so kann. Und wir haben über Konferenzen gesprochen, denn wir haben uns letztes Jahr auf einer kennengelernt. Und ja, wir haben auch über das Wetter gesprochen, natürlich so ein bisschen, wie so in San Francisco, so die Arbeitsbedingungen sind, ne? Relativ schlecht, wie man sich vorstellen kann. Wie auch immer, viel Spaß mit All About Voice 23 und ich würde mal sagen, hey Mercedes, starte den besten Podcast oder nichts.
Ladies and Gentlemen, it's all about voice. It's all about voice.
Hallo Robert, grüß dich.
Hi Tim, grüß dich ebenfalls.
Hallo, heute auch wieder eine ganz, ganz lange Leitung eigentlich von Köln nach San Francisco.
Sunnyvale jetzt gerade, um ganz genau zu sein.
Das ist wirklich verrückt. Also hier ist es 19 Uhr am Abend, bei dir wahrscheinlich jetzt kurz vor der Mittagspausenzeit.
Genau, kurz nach 10 morgens, richtig.
Stimmt, ja richtig, wir haben ja richtig, ich habe jetzt ja auch wieder, ich dachte, es ist ja 12 Uhr, aber es ist ja erst 10 Uhr, du bist ja gerade erst aufgestanden. Nein, Quatsch, du bist schon im Büro und hast dich dort in einen Konferenzraum zurückgezogen oder wo sitzt du gerade?
Korrekt, genau, in eine kleine Ecke, einen kleinen Telefonraum, um hier auch die Ruhe entsprechend zu haben.
Ja, wir haben gerade drüber gesprochen vorher. Ich habe jetzt mittlerweile in meinem kleinen Leitfaden, den ich immer hier so nebenbei aufhab, ganz, ganz fett in Rot geschrieben, alle Handys aus, alle Smart Speaker aus. Und das hat bei dir kurz gedauert, weil du erstmal gecheckt hast, ob die Smart Speaker bei dir in der Nähe reagieren. Da steht ein Alexa und ein Google auch, oder?
Ja, korrekt, genau. Und auch tatsächlich auch der Apple HomePod, den habe ich hier gerade auch entdeckt. Ich hoffe, den habe ich nämlich nicht getestet. Das ist ja
auch okay, dann nicht das S-Wort in den Mund nehmen. Ja, genau. Sehr gut. Ich freue mich sehr, dass das klappt heute, dass wir sprechen können und du ein bisschen Zeit genommen hast, um mit mir über Voice im Allgemeinen zu sprechen und im Besonderen natürlich auch das, woran ihr arbeitet, in eurem Büro, in euren Facilities in der Nähe von San Francisco. Aber als allererstes würde ich gerne dir kurz Raum geben, auch einfach mal zu sagen, wer du überhaupt bist und was du machst und vor allem, wo du das machst.
Ja, super gerne. Genau, also mein Name ist Robert Bruchhardt und ich arbeite seit jetzt 2,5 Jahren etwa hier aus dem Silicon Valley raus, Sunnyvale ist so mittendrin im Prinzip, für Mercedes-Benz an Voice-Technologie. Und wie man sich das vorzustellen hat, weil viele ja jetzt sagen, oh, Mercedes-Benz ist ja eigentlich in Stuttgart. Klar, da ist unser Hauptquartier, aber wir haben auch hier im Silicon Valley, und das machen auch ganz viele Autofirmen, so einen kleinen Research and Development, ich sag mal Außenposten, um halt hier an der lokalen Tech und den Startups und den lokalen Talent hier auch vor Ort vertreten zu sein. Und das ist der Grund, warum ich dann auch hier bin. Und Voice ist natürlich eins der ganz großen Themen.
Schreckliche Arbeitsbedingungen.
absolut.
Haben die dich einfach nach San Francisco geschickt? Wie bist du da gelandet in San Francisco? Warst du vorher schon in Sindelfingen, also in Stuttgart, unterwegs und tätig für Mercedes?
Genau, richtig. Also es war im Prinzip eine interne Verlegung, wenn man so will. Soll heißen, ich habe davor im Bereich Connected Car in Stuttgart gearbeitet, also oder was wir auch Mercedes Me Connect nennen. Praktisch die Lösung, die du für einen Mercedes Auto hast jetzt, dass es connected ist mit dem Internet und du kannst es aus der Ferne steuern. Unter anderem auch mit Voice-Assistenten, da können wir vielleicht später ja noch ein bisschen drüber reden.
Auf jeden Fall.
Also mit Alexa oder Google. Daran habe ich davor gearbeitet und dann gab es, oder vielmehr war Voice eigentlich schon immer aber ein Thema, was mich beschäftigt hat. Schon natürlich im Auto hatten wir schon immer Voice-Assistenten, aber als dann ganz genau Alexa auch released wurde, war ich tatsächlich einer der ersten in Deutschland, hat mir da auch eine Invitations, das war ja damals auch so ein Invitation-Only-Ding, einen Echo besorgt und hatte mir dann auch selbst Skills geschrieben, um damals noch meinen Receiver zu Hause zu bedienen. Also das war für mich schon immer eine super Sache und ich für mich auch ganz klar die Interaktion mit Geräten und mit IoT-Geräten der Zukunft. Und ja, das Interesse hat mich so ein bisschen in die Richtung getrieben und als ich dann gehört habe, dass in dem Bereich etwas hier in Sunnyvale frei wurde bei uns, habe ich mich darauf beworben, die Kollegen kontaktiert, ja, und es hat funktioniert und jetzt bin ich hier.
Das klingt nach einer glücklichen Fügung auch ein bisschen, ne? Wenn du dich, sag ich mal, mehr im Privaten zuerst mit dem Thema beschäftigt hast und dich das Interesse geweckt wurde und du eben am Thema Connected Car gearbeitet hast, dann kam ja nicht zwei Welten, aber schon aufeinander irgendwie und klingt cool auf jeden Fall. Freue ich mich sehr für dich. Was machst du genau, wenn ich fragen darf, bei Mercedes jetzt in dem Research Center? Für was ist dein Verantwortungsbereich da?
Also mein Titel ist Software-Ingenieur. Wir wird auch immer bei uns immer so ein bisschen diskutiert, was ist jetzt der Unterschied zwischen einem Software-Entwickler und einem Software-Ingenieur. Wie ich es jetzt definieren würde, ist, ein Entwickler sitzt, sage ich mal, da, kriegt seine Stories, wenn man agil entwickelt und schreibt den Code dafür. Und als Ingenieur macht man noch ein paar Sachen drumherum. Also man versucht, Lösungen zu Problemen zu finden mithilfe von Software. Und das ist im Prinzip auch mein Alltag. Also ganz genau habe ich gerade mehrere Rollen hier. Bin Product Owner für den Bereich unseres Voice Assistants, um Funktionalität auszubauen, also weitere, was wir Domains nennen, für unseren Assistenten zu bekommen oder was man vielleicht im Alexa-Umfeld und als Skill bezeichnen würde. Und schreibe dazu dann aber auch selbst Software und insbesondere, wenn es um Proof of Concepts geht oder mal schnell Dinge auszuprobieren, dann lege ich dafür auch selbst Hand an und schreibe entsprechend die Microservices, das Interaktionsmodell, also jeder, der jetzt auch zuhört und der schon mal einen Skill oder eine Action on Google gebaut hat, der weiß in etwa, wie das aussieht, also Utterances sammeln, den Microservice dazu im Hintergrund betreiben, den entwickeln, etc., genau.
Finde ich sehr gut, dass ihr Lösungen zu Problemen sucht und nicht andersrum, wie das manche Unternehmen machen da draußen, die tolle Ideen haben und dann überlegen, ja, jetzt schauen wir mal, was das Problem eigentlich dazu ist. Sehr gute Herangehensweise. Klingt nach einem sehr vielfältigen Jobprofil auf jeden Fall und sehr abwechslungsreich, wenn ich das richtig verstehe.
Auf jeden Fall. Ich meine, so haben wir uns ja dann auch kennengelernt. Aber ich meine, eins der Sachen, die wir auch haben, ist dann auch auf Konferenzen zu gehen.
Ja.
Und ich meine, dadurch ist das zustande gekommen hier, ne?
Ja, das war auf dem Voice Summit in Newark, richtig? Im Juli letzten Jahres, genau. Da sind wir durch Zufall, wir sind zusammen in einem gemeinsamen Panel gelandet, wo es, glaube ich, ein bisschen einleuchtender war noch, dass du da sitzt. Auf jeden Fall, es hieß, wie hieß es denn, weißt du es noch? Auf jeden Fall ging es natürlich um Voice und Car. Ja, aber
genau, Automotive-Bereich, ja.
Genau, den genauen Titel wusste ich nicht mehr. Ich hatte mich damals ich hatte eine Präsentation eingereicht und mich beworben als Speaker beim Voice Summit mit dem Titel How to Create In-Car Voice Experiences oder How to Design for Voice Experience for In-Car Services, weil mich das Thema halt auch sehr, sehr fasziniert und ich daran glaube, dass das wirklich so das nächste große Habitat eigentlich auch sein kann, wo Sprachassistenten der neuen Generation, wenn man es so sagen kann, auch eine sehr, sehr hohe Chance haben, Sachen zu vereinfachen, zu erleichtern, schneller zu machen und vielleicht auch sicherer zu machen. Das ist ja auch ein Thema. Genau, und da haben wir zusammen gesessen und haben uns da kennengelernt. Richtig. Stimmt.
Hast du deinen Talk damals dann tatsächlich auch gegeben oder war das dann nur der Panel-Talk?
Nee, also das war ja so eine kleine bisschen Überraschung eigentlich beim Voice Summit, dass es relativ wenige Präsentationen gab, sondern dass die Leute zwar dann eine Bestätigung bekommen haben, dass sie angenommen wurden als Speaker, aber dann in Panels gesetzt worden sind. Da gab es auch so geteilte Meinungen dazu, ob das so toll ist, wenn man aus 400 oder 500 Speaker-Bewerbungen einfach dann 100 Panels macht und alle Leute zusammensetzt einfach. Weil die Gefahr, die ich immer sehe, ich weiß nicht, wie du das siehst, bei einem Panel ist, dass es in die Hose geht. unabhängig davon, wie gut die Menschen sind wie die Stories sind, die Menschen da zu teilen haben, finde ich, hängt sehr viel ab vom Moderator.
Oder? Ja, korrekt. Ja, sehe ich genauso, ja.
So, und ich für meinen Teil war nicht ganz so glücklich mit der Moderatorenwahl für unser Panel. Ja, das, aber Es war trotzdem gut, es hat trotzdem Spaß gemacht und wir haben alle irgendwie auch sind alle zu Wort gekommen, was ja auch ganz wichtig ist erstmal, ne, dass jeder auch mal dann was sagen darf, ne, und nicht nur einer irgendwie das Wort da ergreift. Genau, aber das war quasi der Augenblick, wo wir uns kennengelernt haben, genau. Ja. Genau, und dann haben wir uns wieder getroffen auf der Project Voice, ne?
Das war vor 3 Wochen jetzt mittlerweile, ne?
Etwa. Genau, ihr wart auch da. Warum? Also ich meine, als bei Voice Summit wart ihr noch als Speaker vor Ort, um einem Panel teilzunehmen? Oder hast du auch noch andere Vorträge gehabt da beim Voice Summit eigentlich?
Doch, beim Voice Summit hatte ich tatsächlich auch noch eine Session.
Shame on me. Ich erinnere mich, ich saß nämlich in der Ecke an diesen runden Tischen, also nicht direkt vor
ja, der genau, Bühne, die runden sondern, Tische.
Genau,
ja,
da saß ich an der Ecke und genau, da hat es ganz am Anfang auch ein Bild von der ganz alten E-Klasse oder S-Klasse, glaube ich, ne, oder sowas oder C-Klasse oder sowas auf dem Screen aufgelegt, oder?
Was ja, was? Korrekt. Ja,
ja. So ein bisschen
lustig, sich so. Ja. Ist immer wieder lustig, so ein bisschen vor Augen zu führen, ne, dass eigentlich die Sprachassistenzsysteme, wenn man jetzt heute mit Leuten spricht, die ja auch in der Industrie unterwegs sind, ist gar nicht, fangen viele, sage ich mal, an mit der Historie irgendwie bei Siri, würde ich sagen. Ja.
Ja.
Und wenn man aber eigentlich zurückgeht, und deswegen habe ich damals auch die Folie gezeigt, ist Sprache eigentlich im Automobil schon viel länger vertreten. Also, und das war halt genau eine S-Klasse von 1996, wo wir schon von Sprachbefehle hatten. Ich würde nicht von einem Sprachassistenten reden, eher von Sprachkommandos.
Ja.
Aber trotzdem, so von der Historie finde ich das immer ganz nett, das so ein bisschen von hinten aufzurollen.
96 habt ihr damit angefangen, das einzubauen.
Korrekt.
Oder das anzubieten, aber auch dann nur, also wirklich so in der höheren Klassen, ja?
Oder? Genau, in der S-Klasse, richtig.
Und was würdest du sagen, so von 1996 bis Siri, also bis 2011 oder 10, welchen Stellenwert hat das Thema so insgesamt oder was waren da die größten Herausforderungen in dem Bereich? Außer, dass die Nutzerakzeptanz so semi war, würde ich mal behaupten.
Ja, ich glaube, es ist wie mit vielen Technologien, die, sage ich mal, am Anfang kommen und vielleicht teilweise noch nicht ganz ausgereift sind. Also gerade bei dem, ich würde behaupten, tatsächlich selbst, auch wenn man viel Schlechtes hört, aber selbst die alten, und ich saß tatsächlich auch mal in älteren Autos drin und habe es ausprobiert, diese alten Sprachkommandos haben teilweise auch schon gut funktioniert, waren aber halt sehr spezifisch. Und man musste praktisch als Benutzer so ein bisschen lernen, wie man Dinge zu sagen hat.
Ja.
Das ist, glaube ich, das, was sich dann auch insbesondere mit Siri geändert hat, dieses Weg von ganz klaren Sprachkommandos, dass ich irgendwie sagen muss, navigiere zu und dann eine Adresse, hin zu mehr natürlicher Sprache. Und ich würde behaupten, auch heute haben wir noch sehr viel Potenzial, selbst auch bei allen Marktführern, in natürlicher Sprache und wirklich so, wie wir jetzt miteinander reden, dass einen die Assistenten verstehen. Mhm. Aber wir sind auf jeden Fall schon deutlich näher. Ja.
Okay. Nochmal kurz zu Project Voice. Ihr hattet da einen etwas breiteren oder größeren Auftritt, würde ich jetzt mal behaupten. Wie kam es dazu? Was habt ihr da gemacht?
Ja, richtig. Hat mich auch super gefreut. Wir hatten tatsächlich zum ersten Mal auf einer rein voice-bezogenen Konferenz die Möglichkeit, ein Auto auszustellen. Wie das dann aussah, das ist wirklich so gewesen. Ich bin, als ich zur Konferenz hin bin, erstmal nach Atlanta geflogen und habe dann einen GLB von uns abgeholt. Bin den dort dann nach Chattanooga, wo ja dann die Voice-Konferenz war, so ein bisschen mitten nirgendwo gefühlt. Und dann den GLB dort ausgestellt. Und konnten dann tatsächlich im Auto unseren Voice-Assistenten vorführen, was wir zum Beispiel im Voice Summit davor noch nicht gemacht haben.
Sehr gut. Genau, aber das war auch für mich dann neu, obwohl es natürlich auch einen Sprachassistenten ja auch schon in der R-Klasse gibt und das ja auch in Deutschland schon, kam ich noch nicht dazu, das irgendwie zu testen und habe dann die Gelegenheit genutzt, mir von dir auch mal eine Einführung zu geben, was Hey Mercedes eigentlich ist und was Hey Mercedes alles kann. Und da können wir eigentlich vielleicht anknüpfen sogar. Ich hatte sehr, sehr dringenden Bedarf nach Fried Chicken und das hat euer GLB hervorragend gelöst. Also er hätte mich zu 2 oder 3 verschiedenen Restaurants führen können, wo es Fried Chicken gegeben hätte in Chattanooga. Nur konnte ich nicht rausfahren aus der Halle, leider. Sag mal, Herr Mercedes, ne, kannst du vielleicht ein bisschen was dazu erzählen, wie das entstanden ist, wann ihr damit losgelegt habt? Ich meine, wie gesagt, Sprachsteuerung im Auto gibt es schon sehr, sehr lange. Ne? 96 hast du gerade gesagt, bei Mercedes auf jeden Fall. Was hat das ermöglicht, jetzt mit Hey Mercedes an den Start zu gehen? Und was waren so die Beweggründe? Kannst du da mehr zu erzählen?
Ja, auf jeden Fall. Also genau, generell Sprachsteuerung gibt es schon lange im Auto. Dementsprechend ist das Ganze natürlich eher so ein inkrementeller Prozess. Also es war jetzt nicht so, dass man gesagt hat, oh ja, jetzt machen wir einen Voice Assistant ins Auto, sondern Sprache gab es schon lange dort und man hat dann praktisch eher geguckt, was sind jetzt Dinge, die man an einem Sprachassistenten im Fahrzeug verbessern kann. Und wir haben dazu ja auch verschiedene Partner. Also namentlich arbeiten wir zusammen mit Nuance. Jetzt der Automotive-Bereich von Nuance hat sich jetzt vor kurzem umbenannt zu Cerence. Und ein anderer Partner von uns ist Soundhound, die hier bei uns um die Ecke sitzen in Santa Clara, die uns dann unterstützen und, sage ich mal, die Lösung im Backend auch liefern, entsprechend Natural Language Understanding zu machen. Und man arbeitet dann also praktisch eng mit diesen Partnern zusammen und überlegt, hey, wie kann man die Erfahrung im Auto sicher gestalten, aber zeitgleich auch natürlich verbessern. Und wenn wir jetzt zurückgehen und das jetzt angucken, was war 96 und was hat sich jetzt verändert mit dem Mercedes-Assistenten, sind das natürlich mehrere Dinge, aber für mich die Hauptaspekte sind eigentlich zwei Sachen. Das eine ist für mich das Triggerwort, also dass man so wie ein Alexa oder ein Google oder auch ein Siri jetzt einfach im Auto sitzen kann und sagen kann, hey Mercedes, und das Auto hört einem zu. Ich glaube, das klingt so trivial, aber ich glaube, es ist eine wichtige und große Sache, weil es halt wirklich handsfree dadurch wird. Ich brauche meine Hände nicht mehr. Und es macht es auch mehr natürlich, weil wenn wir jetzt miteinander reden, dann drücke ich dir auch nicht vorher auf die Schulter jedes Mal oder so, sondern ich sage einfach, hey Tim. Und das macht es mehr natürlich. Ja? Also so eine Kleinigkeit kann schon so viel ausmachen. Und dann, was man davor hatte, was ich davor noch nicht erwähnt hatte, war halt, dass alles offline gemacht wurde. Also ohne Internetverbindung im Fahrzeug. Und was jetzt aber natürlich den Hauptvorteil auch bei den Sprachassistenten wie Siri oder Alexa oder Google bringt, ist natürlich die immense Rechenleistung, die man in der Cloud haben kann. Und die ermöglicht, sage ich mal, überhaupt erstmal sehr fortführende Natural Language Understanding Modelle reinzubringen über neurale Netzwerke und über Machine Learning und weite Domänen abzubilden, ne? Zugriff auf Wikipedia zu haben, Zugriff auf andere Domänen. Und das konnte man natürlich so lange nicht erreichen, wie man nur im Auto geblieben ist. Weil dort hat man natürlich begrenzte, sage ich mal, Anzahl an Rechenkapazität. Man muss auch andere Dinge machen, als jetzt nur den Voice-Assistenten. Muss eine Map zum Beispiel rendern. Man hat natürlich ein ganzes Onboard-System vom Fahrzeug selbst, die ganzen Dinge dort auch zu steuern. Und dadurch, dass wir jetzt aber Connected Cars haben und dadurch, dass die Autos ihre eigene SIM-Karte mitbringen, ist jetzt viel einfacher möglich, Sprachbefehle auch online zu verarbeiten. Und dadurch hat man natürlich jetzt viel, viel weitreichendere Möglichkeiten. Und das macht jetzt einfach den Hey Mercedes-Assistenten jetzt, den wir gelauncht haben 2018, deutlich besser als die Sprachkommandobefehle davor.
Okay, und da ein eigenes System zu entwickeln, aber jetzt nicht sich ja mit einem Amazon oder irgendwem zu verpartnern und das zu ermöglichen im Auto, gibt es da nachvollziehbare Gründe für oder technische oder strategische, das nicht zu machen?
Genau, also ich würde sagen, es gibt im Moment mehrere Gründe dafür. Man kriegt jetzt auch von anderen Herstellern mit, dass mehr und mehr einfach die Assistenzsysteme oder die bestehenden Assistenzsysteme jetzt die Benutzer auch von ihrem Handy oder von zu Hause aus kennen, einfach integrieren. Wir haben uns jetzt im aktuellen Schritt dazu entschlossen, das auf unseren eigenen Assistenten zu bringen. Und dafür gibt es mehrere Gründe, wie gesagt, aber ich würde mal so ein paar Hauptgründe einfach nennen. Eins der Hauptgründe, ganz klar, ist, Leute ihr Fahrzeug eine Persönlichkeit gegeben haben, da gab es noch nicht mal Sprachassistenten. Also, wenn ich jetzt an meine Eltern denke, zum Beispiel, die haben ihr Auto schon einen Namen gegeben, da konnte ich nicht mal mit dem Auto reden. Und es hat auch irgendwie so ein Gesicht vorne dran und Mercedes ist ja auch ein Name. Ja, das heißt, Branding und wirklich auch zu wissen, dass ich mit dem Mercedes reden kann, ist auf jeden Fall ein Aspekt. Und wenn man in einem Mercedes sitzt, dass man auch Hey Mercedes sagt und nicht Alexa, ist ganz sicher eines der Bestandteile, die uns jetzt dazu erwogen haben, unseren eigenen Assistenten zu bevorzugen. Der zweite Punkt, und das kennt man insbesondere aus Deutschland, das Thema, und ich denke, damit wirst du auch viel konfrontiert sein, ist das Thema Datenschutz.
Ach, überhaupt nicht. Ist gar kein Thema im Alltag. Nee, nee, ja, nee, hast völlig recht, ja.
Also das ist halt so ein Punkt. Ich meine, wenn man den Leuten sagen kann, hey, eure Daten, die bleiben bei uns, die bleiben in unserer gesicherten Cloud und wir arbeiten nur mit Partnern zusammen, die ihr Businessmodell nicht darauf auslegen, etwas mit deinen Daten zu machen. Mhm. Und das ist vielen unserer Kunden wichtig und auch zu Recht wichtig. Und von daher macht es Sinn, auf jeden Fall unseren eigenen Assistenten dafür anzubieten. Und zum anderen, wir sind natürlich jetzt, wie gesagt, nicht alleine, sondern wir haben Partner in der Industrie, die man jetzt vielleicht als Endkunde nicht kennt, einfach weil es B2B-Partner sind oder wir sagen auch White-Label-Solutions, also Lösungen, die jetzt nicht ihr eigenes Triggerwort mitbringen, sondern die es uns erlauben, einen Mercedes davor zu schalten. Das heißt aber nicht, dass diese Partner von der Technologie her hinten anstehen, ja, sondern Nuance ist tatsächlich auch eine der Das wirst du wissen, weil du aus der Industrie bist. Viele wissen es nicht, aber Nuance ist einer der ganz alteingesessenen Technologiegiganten, auch im Bereich Interaktion und Sprache. Soundhound kommt aus einer Ecke. Wir haben eine App gebaut am Anfang, die Musik analysieren kann, ähnlich wie Shazam. Und bringen dadurch auch sehr viel Expertise in dem Bereich mit. Und dadurch supporten wir tatsächlich auch und unterstützen ganz viele Use Cases, die jetzt auch, und auch ganz viele Sprachen vor allem, die tatsächlich durch eine Alexa oder durch einen Google Assistant noch nicht abgedeckt werden. Und unsere Partner unterstützen auch super viele Offline-Funktionalitäten. Also wir haben nach wie vor Dinge, die offline funktionieren und auch mit wenig Rechenleistung. Und das sind alles so Hauptgründe, sage ich mal, die uns im Moment dazu erwägen, unseren eigenen Assistenten in unsere Autos zu releasen. Und es funktioniert ganz gut.
Ja. Wie viele Sprachen werden unterstützt von?
23 im Moment.
23, was ist das Wildeste, würdest du sagen? Oder das Exotischste, sagen wir mal so?
Gute Frage. Ich würde sagen immer, also ich bin jetzt auch schon öfter nach China und habe das dann da auch mal probiert. Für mich ist das immer exotisch, einfach schon allein, weil das Triggerword, hey Mercedes im Deutschen, hey Mercedes im Englischen und in Chinesisch ist dann Ni Hao Benche. Finde ich immer bezeichnend. Also sogar die Marke wird völlig anders genannt, ja.
Cool. Sag mal, wie ihr strukturiert seid. Also gibt es da Leute, die sich jetzt hauptsächlich mit dann den ganzen Implementierungen von den NLU-Geschichten von Soundhound oder Nuance sich beschäftigen oder Serence jetzt beschäftigen und dann andere, die das Interface bauen. Also kannst du da was zu erzählen, so wo da welche Dinge passieren?
Ich würde sagen, jetzt in dem Umfeld, wo ich unterwegs bin, sind wir relativ interdisziplinär. Wir haben sehr viel von der aktuellen Entwicklung oder eigentlich der größte Teil ist auf jeden Fall den Kollegen in Sindelfingen und in Stuttgart zuzuschreiben, einfach dadurch, dass es da unser Hauptquartier ist. Wenn wir jetzt auf unser Team gucken hier in Silicon Valley, da einfach dadurch, dass wir hier die Lage und die Position haben, ist unser Fokus natürlich sehr viel in Richtung Kollaboration mit Soundhound, weil die sitzen um die Ecke und weitere Funktionalitäten zu erkunden, weil wir haben alle möglichen Unternehmen um uns herum. Und natürlich machen wir dann auch Gebrauch, sage ich mal, von unserem lokalen Vorteil. Insgesamt würde ich sagen, sehr viele Teams, die sind sonst strukturiert in Richtung Domänen oder was man jetzt aus dem Alexa-Bereich als Skills bezeichnet, also um eigentlich Funktionalitätsbereiche. Und ich glaube, das macht auch Sinn, weil man sollte sich nach wie vor immer auf Funktionalitäten fokussieren, im Sinne von, hey, wie mache ich jetzt die beste Erfahrungen im Bereich Navigation. Dann haben wir Leute, die sich damit beschäftigen, hey, wie wollen Leute eigentlich eine Adresse sagen? Ja. Und sowas kommt dann auch natürlich mit Hilfe unserer Partner in Stuttgart zustande. Da haben wir auch viele Leute, die an Konzepten arbeiten. Das wird dann implementiert. Und zeitgleich haben wir dann aber Leute auch hier sitzen, die dann auch natürlich aber auch in Deutschland, die dann auch mit so Startups wie What3Words aus Großbritannien zusammenarbeiten, um auch mal neue Konzepte zu erkunden und auszuprobieren, wie man Adressen sonst benennen kann, nämlich einfach nur mit drei Wörtern.
Ja, das ist auch ein sehr, sehr spannendes Feld beziehungsweise spannendes Produkt. Wir haben eben, was eben schon mal kurz erwähnt, es gibt ein paar Offline-Geschichten, die dann funktionieren, unabhängig von der Netzabdeckung. Wie wichtig ist dieses Thema oder wie seid ihr damit umgegangen in der Entwicklung? Also das, ich meine, jetzt vor allem in Deutschland, wenn man jetzt Großraum Köln zum Beispiel auch verlässt, dann kann es sehr schnell nicht mehr so viel Spaß machen, im Web zu surfen oder eben Online-Dinge zu tun. Da ist man eigentlich froh, wenn man vorher den Podcast, den man hören möchte, runtergeladen hat.
Ja, klar. Es ist sogar auch nicht nur ein deutsches Thema. Also ich kann dir sagen, jetzt auch hier, wenn man im Valley jetzt lebt für ein paar Jahre, auch hier, ich muss nur eine halbe Stunde hier Richtung der Berge fahren und dann habe ich auch schon die ersten Funklöcher.
Ja.
Ja, und natürlich, das hat natürlich Auswirkungen auf den Sprachassistenten. Das Problem ist, denke ich, was man da auch hat, ist, dass Leute sich, sag ich mal, sehr schnell verbrannt werden. Also sagen wir im Moment dazu. Das heißt, wenn Sie etwas ausprobieren mit einem Sprachassistenten und es funktioniert nicht, dann ist man manchmal oder auch oft, was wir feststellen, dass die Leute es nicht nochmal probieren. Ja? Weil sie teilweise auch nicht das Verständnis haben, warum es dann jetzt nicht funktioniert hat. Das heißt, für uns bedeutet das, wichtige Befehle, die jetzt auch innerhalb des Fahrzeugs sind und auf die man sich verlässt im Zweifelsfall, sollten immer funktionieren. Und das war einfach die Idee dahinter. Und das heißt, diese Mobilitäts-Use Cases, also Adresseingabe zum Beispiel, ganz wichtiges Thema, war etwas, was wir auf jeden Fall offline auch anbieten wollen. Natürlich dann in der abgespeckten Version. Ne? Du hattest in Chattanooga ausprobiert, nach Fried Chicken zu fragen. Wenn wir eine Online-Verbindung haben, dann kriegen wir auch Yelp-Reviews dazu. Kriegen natürlich ein besseres Ergebnis. Aber auch sonst sollst du als Benutzer die Möglichkeit haben, eine Adresse einzugeben. Ja, dass auch wenn du jetzt in der Walachei irgendwo stehst, dass du dann trotzdem sagen kannst, ich will nach Hause und die Adresseingabe funktioniert genauso wie davor. Und Autofunktionalitäten genauso, ja. Klimaanlage an aus, Massage ein aus, solche Dinge. Einfach die Teile, wo wir denken, dass du daran gewöhnt bist, dass du das öfter bringst, dass das auch funktioniert, wenn's fehlt. Das ist so die Idee dahinter gewesen.
Gut, dass du die Massage nicht als erstes genannt hast. Das wichtigste Feature im Auto, dass du massiert wirst bei der Fahrt. Naja, sehr gut, finde ich cool. Ich habe eben gerade, also als davon erzählt hast, gedacht oder überlegt, wie Hey Mercedes damit umgeht, wenn es keine Verbindung hat zum Internet und die entsprechend die Frage nicht beantworten kann. Was mich zu der Überlegung und Frage führt, wie wichtig die Personality auch von Hey Mercedes ist. Ist es eine weibliche Stimme? Ist das überall so? In Frage 1, ist das überall so in allen Sprachen? Kann ich irgendwie wechseln, tauschen zwischen einer männlichen und weiblichen Stimme vielleicht? Und inwieweit habt ihr euch über die Charakteristiken von der Persona Hey Mercedes selbst auch Gedanken gemacht? Und wer hat das gemacht? Also welche Menschen sind das, die da dran arbeiten?
Ja, das ist ein super spannendes Thema. Ich bin vielleicht auch leider, ich bin auch leider an dem Thema selbst jetzt nicht so viel dran, auch wenn
Ah,
ich
okay.
jetzt in vielen anderen Sessions mit dabei war. Was ich jedoch sagen kann, ist genau, es ist in den meisten Ländern weiblich. Bin mir gar nicht sicher, ob wirklich in allen, ehrlich gesagt. Ich kann mir vorstellen, ich habe den Hey Mercedes Assistenten jetzt noch nicht in allen 23 Sprachen ausprobiert. Ich kann mir vorstellen, dass es in manchen Ländern vielleicht nicht der Fall ist, ja, auch wegen kulturellen Unterschieden. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir es weiblich gemacht haben, aufgrund unserer Historie, einfach weil Mercedes ja die Tochter war und dementsprechend auch ein weiblicher Name, auch nach wie vor ein weiblicher Name ist und deswegen eine weibliche Stimme hat. Das heißt aber nicht, dass es jetzt immer so bleiben wird und dass sich das nie ändern wird. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass es vielleicht mal irgendwann konfigurierbar wird, habe aber dazu jetzt im Moment keine konkrete Planung. Ich denke, dass man sich aber auf jeden Fall dort noch sehr viele Gedanken machen kann. Auch jetzt nicht nur wir, sondern auch andere. Ich habe eine ganz coole Session, ich weiß nicht, ob du mit dabei warst, in Project Voice. Da haben sie über so Gender Discrimination auch im Bereich von Voice Assistants gesprochen. Und dass halt sehr viele Assistenten im Moment weiblich sind und auch die Reaktion auf bestimmte Nachfragen etc. Und hat mich jetzt persönlich sehr viel zum Denken angeregt und auch die ein oder andere interne Diskussion so ein bisschen losgetreten. Und ich glaube, dass da noch sehr viel Potenzial ist, auch bei der Alexa. Ich finde es vom Google Assistant eigentlich ganz gut gelöst, dass man es wählen kann. Und auch in andere Assistenten machen es ja so. Ich bin mir ehrlich gesagt selbst noch nicht so ganz sicher, ich weiß nicht, was du darüber denkst, so eine neutrale Stimme zu haben, so eher roboterartig.
Ja, es gibt ja eine AI, ein System, die so eine neutrale Stimme haben soll, die weder männlich noch weiblich ist. Habe ich vergessen. Vielleicht finde ich es noch, dann packe ich es in die Shownotes mit rein. Ist auch sehr, sehr spannend, die Diskussion darum, das zu hinterfragen oder halt auch irgendwie begründen zu können, warum man das jetzt sich für die eine oder andere Variante entscheidet. Und
Ja.
weißt du jetzt, was sagt Herr Mercedes, wenn ich jetzt in den Bergen bin und sage, würde gern jetzt mal wissen, wie hoch dieser Berg ist und bräuchte eigentlich eine Verbindung zu Wikipedia, aber kann sie nicht bekommen, weil es gibt kein Netz. Was sagt Herr Mercedes dann?
Also in den neueren Versionen sind wir besser geworden und da wird er dir antworten, dass er das nicht im Moment beantworten kann, weil die Internetverbindung fehlt. Während in älteren Versionen du wahrscheinlich immer noch etwas hörst wie bitte sag nochmal. Was so, sage ich mal, unser Catch-all-Case ist, wenn wir jetzt gerade keine Antwort für deine Query haben. Aber ja, das sind genau diese Dinge, die wir jetzt so ein bisschen lernen, auch durch die, dadurch, dass unser Assistent verfügbar ist, auch in Produktion, dass es an der Stelle besser ist, dem Kunden zu sagen, hey, wir haben im Moment keine Internetverbindung, deswegen funktioniert das nicht. Und nicht immer wieder zu sagen, hey, wiederhol nochmal bitte. Weil wenn du jetzt nochmal nachfragen würdest, wie hoch der Berg ist und du kriegst immer noch dieselbe Antwort, dann ist man natürlich irgendwann genervt. Und
das oder jemand sagt, ja, sehr hoch. Genau, oder sagt hier, ey, Alter, sprich mit AT&T, die sollen hier mal einen Mast aufstellen und dann kann ich die Frage beantworten. Ja,
so das wäre wahrscheinlich doch die erste
Methode. Ja, du, ich wollte gerne mit dir noch über ein Thema sprechen, und zwar, welche Relevanz auch ein Amazon Alexa oder ein Google Assistant, wenn du sitzt gerade umringt von diesen Geräten bei dir im Büro, welche Relevanz haben die für dich, für euch, für Mercedes, dort auch aktiv zu sein, und was macht ihr da?
Auf jeden Fall eine hohe Relevanz. Einfach dadurch, ich würde es so vergleichen, als dass genauso wie es für dein Connected Car eine Mercedes Me App gibt, ja, also eine App für dein Smartphone, sowohl unter Android als auch iOS, gibt es dementsprechend auch einen Skill oder eine Action für deine Alexa und für dein Google Home Device. Und genauso entwickeln wir das tatsächlich auch hier im Team. Das heißt, du hast die Möglichkeit, über unseren Skill und über unsere Action dein Fahrzeug aus der Ferne zu steuern. Use Cases oder ganz, ganz gern genutzte Use Cases sind gerade jetzt, wenn es kalt ist im Winter, das Auto vorklimatisieren. Auch mit elektrischen Fahrzeugen insbesondere kannst du praktisch schon vorher dein Auto vorheizen. Und wenn du dann kommst, ist sogar die Scheibe praktisch, musst du schon auch nicht mehr kratzen. Das ist insbesondere ganz nett, wenn es jetzt gerade Schnee und Eis gibt in Deutschland. Und das sehen wir dann halt auch viel im Nutzerverhalten. Und ich würde auch sagen, von der Relevanz her schließen wir damit einen Kreis. Ja. Und der Kreis ist folgendermaßen: Wir hatten jetzt auch auf der CES in diesem Jahr angekündigt, dass wir Richtung Smart Home noch mehr gehen wollen. Das heißt, unser Fahrzeug wird zunehmend auch mit deinem Zuhause sprechen. Wir sagen auch Car-to-Home-Communication. Also das Auto redet mit dem Zuhause, um dort dein Smart Home vielleicht schon vorzubereiten, mit deinem Nest-Thermostat zu reden, vielleicht mit deinem Bosch-Smart Home oder was auch immer dein Provider ist, um entsprechend Dinge zu tun, wenn du jetzt vielleicht auf dem Nachhauseweg bist oder vielleicht deinen Fernseher auszuschalten, wenn du gerade wegfährst. Und genauso ist natürlich andersrum die Idee. Wenn ich zu Hause bin, möchte ich aber auch mit meinem Auto in Kontakt bleiben. Und ich möchte vielleicht wissen, wo das Auto gerade ist. Ich möchte vielleicht wissen, ob es abgeschlossen ist. Und ich möchte es vielleicht sogar auch abschließen, wenn ich es vergessen habe. Und das Ganze möglichst convenient und halt hands-free. Und das ist so unsere Idee im Moment. Und ganz besonders toll fand ich da unsere Initiative jetzt vom letzten Jahr, hatten wir vorgestellt auf der, da hatten wir zusammen mit Google hier gearbeitet, um Direct Actions on Google zu launchen. Das heißt, so wie man es von Smart Devices und Smart Home Devices kennt, kann man dann einfach nur sagen, hey Google, schließ mein Auto ab, und es schließt das Fahrzeug ab. Während man davor noch diese etwas sperrige Grammatik verwenden musste, sag Mercedes, schließ mein Auto ab, was man jetzt auch im Alexa-Skill-Umfeld auch so kennt. Ja. Und ich denke, in die Richtung zu gehen, diese natürliche Dialoge zu ermöglichen und das Ganze aber auch handsfree zu gestalten, während man immer verbunden bleibt mit all seinen Geräten, ganz egal ob Smart Home oder sein Fahrzeug. Ich glaube, das ist eine super gute und sehr wichtige Richtung.
Versucht ihr jetzt die Sachen, die ihr mit Mercedes Me oder Mercedes Me Connect bereitgestellt habt, auf einer App-Basis, war ja der Anfang, ne? Quasi eine Mobile-App zu bauen zum ganzen System, dass da jetzt neue Use-Cases auch mit entstehen mit Voice, oder macht jetzt erstmal Voice-Layer, der die App-Funktion mehr oder weniger dann unterstützt? Was kommt da noch oder was ist da noch im Prinzip in der Mache?
Das ist eine sehr gute Frage. Einfach aus dem Grund, also zwei Gedanken dazu. Einer ist natürlich, man neigt dazu jetzt, dadurch, dass Voice auch gerade so gehypt wird, hier in den USA insbesondere, ich glaube, in Deutschland ist es jetzt auch immer mehr am Kommen, neigt man dazu, jetzt mit Voice auf alles zu schießen. Ja? Das heißt, man sagt jetzt erstmal, okay, wie kann ich das jetzt Voice-enabled machen? Ja. Ich glaube aber nicht, dass es sinnvoll ist für alles. Das heißt, das, was wir jetzt insbesondere sehen, ist, tatsächlich sind wir am Anfang so ein bisschen in die Richtung gegangen. Wir haben uns angeguckt, hey, was für APIs haben wir? Und ja, dann hauen wir jetzt einfach Voice davor. Ja, und dann kann ich jetzt mein Fahrzeug jetzt irgendwie auch auf- und abschließen und vielleicht eine Abfahrtszeit programmieren etc. Aber nicht alles macht Sinn. Und das sieht man dann am Ende, wenn es dann beim Kunden ist tatsächlich, oder indem man halt vorher User Studies macht. Was sind eigentlich die Use Cases, die wirklich sinnvoll sind?
Ja.
Und ich würde behaupten, es macht selbst bei Voice Sinn, auch wenn man halt nicht das Problem hat, wie jetzt bei einem grafischen Benutzerinterface, dass man Dinge nicht überladen kann. Ja, bei Voice hast du ja eigentlich diese Überladung nicht. Einfach dadurch, dass ich nicht 80 Button irgendwie immer sehe oder so, sondern einfach immer sagen kann, was ich möchte, könnte man ja jetzt argumentieren, okay, dann könnten wir ja alles reinhauen, was irgendwie geht, weil kannst du ja eh nicht überladen. Dagegen würde ich allerdings argumentieren, dass halt Qualität auch immer noch sehr wichtig ist. Das heißt, ich gerade mit dem Team, was wir hier haben, aber auch mit größeren Teams, würde ich sagen, lieber der Fokus auf ein paar Use Cases, die extrem gut funktionieren und wo, sage ich mal, die Interaktion sehr natürlich ist, als sehr viele Dinge abzudecken, wo die dann aber keiner benutzen kann, weil es zu kompliziert wird oder zu sperrig, damit zu interagieren. Um vielleicht jetzt konkreter noch auf deine Frage zu antworten, wir haben zum Beispiel das Feature von unserer Vorklimatisierung und da lässt sich auch eine Abfahrtszeit programmieren. Das kann man in der App natürlich super machen. Ne? Da gibt's ja diese schönen Rotoren, wo man einfach die Uhrzeit einstellen kann.
Ja.
Über Voice, diese Multi-Step-Dialoge, da jetzt sowas anzubieten, haben wir jetzt erstmal nicht gemacht. Einfach aus dem Grund, weil was wir feststellen, ist, dass viele Leute einfach sagen, hey, ich will sie jetzt vorklimatisieren. Ja? Also morgens, wenn man beim Frühstück sitzt, einen Kaffee trinkt, dann sagt man, Alexa, klimatisiere mein Auto vor oder hey Google, mach mein Auto warm oder irgendwie etwas in der Richtung. Und dann soll das jetzt passieren. Und man macht eher weniger den Abend davor, dass ich dann sitze und dann sage, ah ja, ich könnte ja morgens mein Auto klimatisieren. Dann sage ich, Alexa, klimatisiere morgen um 7 Uhr etc. Und das ist so diese Fokusgeschichte. Und ich glaube, da ist es wichtig, die Prioritäten zu setzen.
Ja, was Helmets hier das alles kann, wurde ja sehr gut im Super Bowl Spot letztes Jahr gezeigt, den ihr geschaltet habt von Mercedes, den ich sehr, sehr beeindruckend fand, also sehr gut produziert, sehr unterhaltsam, sehr witzig. Aber da geht es ja genau um die am Ende dann, ne, wenn der, ich werde den Link auch nochmal teilen dazu, den YouTube-Link, wo er am Ende im Auto sitzt, dass es eben die einfachen und schnellen Dinge auch sind, ne, die dann vielleicht auch einfach die größte Akzeptanz und die größte Zufriedenheit auslösen. Ne? Und das ist ja völlig okay. Am Ende ist es ja wichtig, dass der Anwender happy ist. Ne? Und wenn er mit diesen einfachen Dingen auch dann, wenn das die Probleme löst, ne, die wir identifiziert haben, dann ist es ja perfekt. Dann muss es eben nicht ein zweistündiger Dialog sein, in dem Herr Mercedes erstmal über ihren Tag berichtet, ne, und sagt, oh, heute war ich überall da und da und das hat mir gar nicht gut gefallen, da war es so regnerisch, da muss ich dauernd den Scheibenwischer anhaben und so, genau, da habe ich kaum was gesehen und sowas, ne, das muss ja vielleicht einfach gleich sein, ja.
Ja, auf jeden Fall, deckt sich das auch mit deinen Erfahrungen?
Ja, also ich muss sagen, dass sich auch da meine Ansichten in den letzten 3 Jahren geändert haben, in Anführungszeichen. Am Anfang war ich auch sehr auf, jetzt müssen wir endlich mal Multiturn-Dialoge müssen jetzt mal kommen und jetzt müssen mal richtig komplexe Anwendungen her und richtig komplexe Use Cases und so weiter. Und so mit der Erfahrung, die wir gesammelt haben und immer wieder diesem Satz von verschiedenen Menschen im Netz oder sonst wo, ob jetzt Alexa nur der bessere Eiertimer ist, ob es das dann war, letztendlich.
Ja.
Das war immer so ein Meme, was im Netz rumgegangen ist. So, warum sollte ich jetzt für irgendwie $60 einen Eiertimer kaufen? Ne? Was ist der Sinn dahinter? Aber letztendlich, wenn das ist, was irgendwie dich durch den Alltag begleitet, ne, dass eben dieser Licht an, Licht aus Steller ein Timer, ne, den wahrscheinlich wirklich 95% aller Nutzer jeden Tag nutzen, ich auch, ja, also mehrfach am Tag, oder jetzt meine Kaffeemaschine anzumachen und auszumachen damit, macht mich glücklich, ja, und das ist das Wichtigste, ja, und klar habe ich jetzt keine 50 Minuten Zeiteinsparung dadurch am Tag. Aber es sind halt dann doch irgendwie meistens dann die kleinen Dinge, die einfach einen großen Effekt haben. Und da bin ich voll von überzeugt, dass eine einschlägige, gute Killer-Idee auch was ganz, ganz Einfaches sein kann.
Ja, auf jeden Fall.
Gut, du, wir haben jetzt lange gequatscht auf jeden Fall, was ich sehr, sehr spannend finde, weil es einfach auch ein super Thema ist, worüber ich gerne noch viel, viel länger mit dir sprechen wollen würde. Vielleicht, um das Ganze abzurunden, wir haben angefangen, so ein bisschen über Events zu sprechen, was schon mal jetzt quasi wir haben in zwischen den Zeilen oder im Nebensatz gesagt, dass ihr das nächste Mal oder du das nächste Mal unterwegs bist im April, richtig? Auf dem ich vergesse den Namen, Voice of the Car Summit, ne? Genau, wo
richtig,
ist der?
Richtig, hier in San Jose, also um die Ecke. San Jose ist auch im Silicon Valley, sagt auch immer vielen Leuten nicht so viel, auch wenn es mehr als 500.000 Einwohner auch hat.
Da seid ihr, okay, und gibt es noch irgendwas, was bei euch auf dem Plan ist, die für dich persönlich vielleicht relevant sind oder vielleicht auch für euch dann, um euch da zu präsentieren?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, eine gute Liste, oder da gucken wir auf jeden Fall mal ganz gerne drauf, ist von Bespoken.
Ja.
Da gibt es einen Blog-Eintrag, die tracken eigentlich immer ganz gut hier zumindest für, oder hauptsächlich natürlich auf US den Fokus,
Ja.
für Voice-First-Events. Ich glaube, da macht Sinn, mal reinzugucken.
Ja.
Voice Summit dieses Jahr natürlich auf jeden Fall. Ich glaube, diesmal sind sie in einer anderen Location.
Ja, DC, ja,
genau. Genau, DC, richtig, richtig.
Ja.
Ich glaube, das wird auf jeden Fall spannend. Und dann, ja, sonst würde ich einfach empfehlen, über die Liste zu gucken. Das ist auf jeden Fall das, was wir auch machen.
Ja, genau. Da hat auch, glaube ich, noch jemand, und zwar aus Frankreich, die Natalie Scott heißt sie, die hat nach Project Voice auch nochmal eine eigene Webseite dafür ins Leben gerufen. Die heißt www.voice-events.com. Die ist auch ganz gut auf jeden Fall. Also da kann man auch nochmal schauen, was es so gibt, auch weltweit mehr oder weniger. Sehr gut. Robert, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, das ging mit deinem eigenen Terminplan jetzt überein, dass das funktioniert, so lange zu sprechen. Danke dir auf jeden Fall für deine Zeit. Und bist du eigentlich auf Twitter?
Nicht wirklich aktiv, tatsächlich.
Okay, okay. Aber LinkedIn, genau. Da findet man dich auf jeden Fall und kann sich mit dir vernetzen.
Sehr gerne, ja, auf jeden Fall.
Genau, dann dir noch eine erfolgreiche Woche. Auf jeden Fall viele Grüße über den großen Teich und vielen Dank.
Danke. Danke, ja, dir auch eine schöne Woche und danke für die Einladung.
Mach's gut, Robert, bis dann.
Mach's gut, Tim. Ciao, ciao.